SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin heute mit Jutta Kaiser. Sehr gut, dass Sie dabei sind, denn es wird richtig spannend. Wir reden heute mit und über Influencer. Das sind Menschen, die in Internetnetzwerken wie Instagram oder YouTube Fotos und Videos von sich posten, also veröffentlichen, und die damit Geld verdienen. Denn Firmen bezahlen sie dafür, dass sie wie nebenbei Werbung für Produkte machen, zum Beispiel für Make-up, Fitnessgeräte oder Lebensmittel. Influencer sind ganz normale Leute und manche gleichzeitig Stars. Denn Millionen Menschen haben ihre Beiträge abonniert, so wie andere Menschen vielleicht eine Zeitschrift. Sie schauen sich täglich an, was auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen gepostet wird. Es ist eine Welt, die an einigen von uns bisher komplett vorbeigeht, die aber immer wichtiger wird. Wolfgang Brauer stellt uns Beate Finken vor, eine Frau, die von Modefotos lebt, die sie ins Internet stellt.
Das Arbeitszimmer von Influencerin Beate Finken in einem Münchner Vorort. In dem hellen Raum unterm Dach steht der Computer, daneben viele Bücher und bunte Stifte. Hinter ihr ein Kleiderständer mit der neuesten Mode, die sie präsentieren will. Auf dem Fußboden türmen sich ein Dutzend Pappkartons, deren Material für das nächste Fotoshooting.
Es sind, glaube ich, 30 Paar Schuhe. Ansonsten ist es einfach Kleidung. Es ist Tracht dabei, Dirndl, die habe ich auch schon mehrmals gezeigt, Modeschuhe.
Beate Finken, die aus Kaiserslautern stammt, organisiert ihre Fotoshootings selbst, bestimmt die Orte, engagiert und bezahlt dafür Fotografen. Ein Termin dauert normalerweise 2 bis 3 Stunden. Aber nicht nur deswegen ist die Arbeit anstrengend.
Wir haben jetzt Seidenkaftane gezeigt. Das war wirklich die absolute Urlaubsstimmung. Haben wir, glaube ich, im April fotografiert. Wir sind an den Chiemsee gefahren und haben das bei Abendlicht am Chiemsee fotografiert. Und es sieht aus, als wäre es 35 Grad. Aber ich stand im Wasser bei, ich glaube, 5 Grad Außentemperatur. Und das Wasser war auch entsprechend kalt.
Und zu Hause geht der Job weiter. Aus hunderten Fotos sucht Beate Finken das Perfekte aus, um es zu veröffentlichen.
Also ich schaue erstmal, was ganz wichtig ist, dass die Ware gut aussieht. Da passt vieles. Der Gesichtsausdruck ist gut, der auch nicht auf jedem Bild gut ist. Es kommt die Stimmung rüber, die ich rüberbringen wollte. Da passt alles zusammen.
Sie legt viel Wert darauf, dass sie selbst und natürlich auch die Kunden zufrieden sind. 30 bis 40 Partner sind es mittlerweile. Die Influencerin veröffentlicht etwa 2 Beiträge pro Woche. Wie viel sie durch ihre Aufträge verdient, darüber will Beate Finken nicht reden. Nur so viel, sie sei zufrieden. Und sie mache für Geld auch nicht alles.
Ich habe bestimmt am Tag 5 Anfragen, die ich ablehne, weil sie so breit gestreut sind und wo ich genau weiß, es passt einfach nicht und es passt auch nicht zu mir. Es ist auch schädlich für meine Marke.
Und mit Marken kennt sich die 55-jährige Influencerin aus. Beate Finken hatte vorher in der Werbung und im Marketing bei Agenturen und in Verlagen gearbeitet. Welche Produkte sie zeigt, entscheidet sie selbst.
Das schreibe ich auch wirklich immer in jedes Angebot, in jeden Vertrag rein, dass ich die Produktpräsentation sehr subtil halte, dass kein Produkt übers Gesicht gehalten wird und ja, dass es inhaltlich präsentiert wird.
Heute ist alles hochprofessionell. Das hätte sie vor 5 Jahren selbst nicht gedacht. Ihren Blog B50 für Frauen in ihrem Alter hatte sie zum 50. Geburtstag gestartet. Zuerst nur mit Sachen aus ihrem eigenen Kleiderschrank und Badezimmer.
Das ist eigentlich das, was ich früher meinen Freundinnen erzählt habe, wenn die mich gefragt haben, oh, deine Haare glänzen so toll, was nimmst du für ein Shampoo? Das mache ich halt jetzt auf einer breiteren Ebene.
Was daraus geworden ist, ist bekannt. Ein eigens dafür gegründetes Unternehmen und ein Fulltime-Job. Demnächst wird Beate Finken voraussichtlich einen besonders umfangreichen Blogbeitrag posten. Das Material dazu ist schon lange auf ihrem Computer.
Ich denke, entweder ein Reisebericht über die Lofoten oder B50's Best geht online. Da kommt dann der Song of the Day von Gilberto Gil.
Danach stellt Beate Finken ein neues Buch vor, neue Serien bei Netflix, Restauranttipps und natürlich Mode und Kosmetik.
Dann stelle ich vor, auch Festival of Color, Beauty News, das sind meine 4 aktuellen Nagellacke, die mir am besten gefallen. Und dann stelle ich meinen Lieblingslook vor, das ist ein Sommerkleid. Er ist sehr leicht, er ist sehr blumig, schwarzgründig, was ich auch sehr gerne mag. Es ist Seide und es fließt.
Die Ideen gehen Beate Finken nicht aus. Sie erwartet, dass sie ihren Blog noch weiter ausbauen kann. Bisher folgen ihr bei Instagram rund 8.500 Follower. Die meisten sind Frauen aus Deutschland. Es sollen noch mehr werden. Und sie will neben Fotos auch mehr Videos produzieren und auf der Plattform YouTube attraktiver werden.
Ich bin sehr froh, wenn es so weiterläuft. Ich bin sehr froh, wenn mehr Unternehmen den Wert von der Zielgruppe erkennen, weil ich finde, es ist eine wahnsinnig interessante Zielgruppe. Wir sind sehr, sehr viele. Mehr wie uns finden sie aktuell nicht. Wir haben alle Geld, wir haben alle Zeit. Es ist eine sehr potente Zielgruppe und ich wäre dankbar, wenn der eine oder andere mehr auf uns gehen würde. Ja.
Beate Finken sieht also noch Potenzial für ihr Geschäft. Und es stimmt, sie hat eine vergleichsweise kleine Reichweite mit unter 10.000 Followern. Mit Themen rund um Mode, Kosmetik und Fitness geht noch viel mehr. Die Stars der Szene sind Millionäre, was das Vermögen angeht, aber auch die Fans. Bianca Klaassen von Bibis Beauty Palace oder Pamela Reif erreichen fast 8 Millionen Follower. Aber auch mit dem Thema Videospiele kann man Menschen begeistern, so wie zum Beispiel Marcel Eris alias Montana Black über 3 Millionen. Und das sind nur die Reichweiten auf Instagram. Dazu kommen weitere Plattformen. Influencer sind unglaublich wertvoll für Unternehmen, denn sie erreichen junge Zielgruppen, an die die Firmen selbst nicht mehr rankommen. Deswegen wird das sogenannte Influencer-Marketing auch immer wichtiger. Der freie Journalist Ole Nymon hat gemeinsam mit einem Partner ein Buch darüber geschrieben und kann uns das noch etwas genauer erklären. Hallo, Herr Nymon.
Hallo.
Firmen sind bereit, für ein einziges Foto oder Video zu einem ihrer Produkte bis zu mehreren 10.000 Euro auszugeben. Im Extremfall, klar, aber das kommt vor. Warum ist es den Unternehmen das wert?
Wenn man eine Beauty-Influencerin oder einen Fitness-Influencer anfragt, dann weiß man schon, wer da etwa das Publikum sein wird und kann relativ gut einschätzen, ob dieses Publikum sich jetzt für das Produkt interessiert oder nicht. Noch dazu ist es so, dass man heutzutage im Netz die Kooperation sehr flexibel gestalten kann. Man kann zum Beispiel sagen, dass natürlich ein Influencer eine Pauschale bekommt für eine Kooperation. Man kann aber auch sagen, der Influencer bekommt einen bestimmten Link, auf den die Follower klicken. Und dann können die werbenden Unternehmen sehen, wie viel Geld dieser Influencer wirklich gebracht hat. Und dann kann der davon eine Beteiligung bekommen. Das heißt, die Unternehmen können sehr genau sehen, was welche Influencer-Kampagne wirklich bringt. Und das ist natürlich hochgradig attraktiv für Unternehmen, weil das beispielsweise im Fernsehen oder in der Zeitung deutlich schwieriger messbar ist, wer dann eigentlich wirklich die Werbung rezipiert und wer dann eigentlich wirklich kauft.
Genau, also viel effektiver für die Unternehmen. Trotzdem gibt es ja jetzt auch noch ältere Leute, für die gibt es dann noch die Werbespots und die Anzeigen, aber die sterben ja quasi irgendwann aus. Wird diese Form der Werbung irgendwann überflüssig, weil sich dann alles ins Netz verlagert?
Klar, in ein paar Jahrzehnten ist es durchaus für mich denkbar, denn ich sehe jetzt auch nicht kommen, dass da irgendwie eine Gegenbewegung entsteht, die sagt, wir wollen wieder zurück in die analoge Welt. Also ich gebe mal ein einfaches Beispiel. Ich bin jetzt auch nicht so sehr für Influencer zu begeistern, aber ich habe eine Begeisterung fürs Thema Kochen und dann sehe ich mir auf YouTube zum Beispiel auch Kochvideos an und auch da kann es natürlich mal passieren, dass so ein Video gesponsert ist, auch wenn das dann häufig eher schon so einer klassischen Werbung, so einem klassischen Sponsoring gleicht, als dass das jetzt schon so richtige Influencer-Werbung wäre. Aber ich glaube, dass auch diejenigen, die sich nicht so sehr für Influencer interessieren, trotzdem auch im Netz Werbung ausgesetzt sind.
Die klassische Influencer-Werbung ist dann vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Vieles kommt mir da aber unheimlich flach vor. Also sehen Sie da auch eine Gefahr für die Gesellschaft, gerade für junge Leute, dass die sich eben kaum noch mit Inhalten, die auch eine Substanz haben, irgendwie beschäftigen?
Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich glaube aber, als Teenager ist vielleicht einfach ein Starbucks-Besuch interessanter als Goethe zu lesen. Und ich glaube, dass es dann in einem gewissen Rahmen auch okay sein kann, wenn sich junge Menschen so etwas ansehen. Sie sollten nur in der Schule oder vielleicht auch in der Familie mal gezeigt bekommen, was sonst noch so alles möglich ist und dass das häufig auch deutlich interessanter ist in Wahrheit.
Das ist auch etwas, worüber ich selbst ganz viel nachdenke. Was genau fasziniert die Follower eigentlich so sehr an den Instagram- und YouTube-Stars? Wenn ich mich durch die Profile klicke, dann sehe ich da gefühlt immer wieder dasselbe. Fotos beim Frühstück, beim Sport, am Pool. Die sind ästhetisch gut gemacht, okay. Wer drauf ist, scheint mir allerdings komplett austauschbar. Die Frauen und Männer wirken auf mich oft auch unnatürlich. Mal abgesehen von den scheinbar perfekten Gesichtern und Körpern sind es auch die Posen. Die wirken auf mich eher seltsam als attraktiv. Dazu kommt, die Küchen, die Wohn- und Schlafzimmer, die sind nicht nur ordentlich, sondern eher klinisch rein. So wohnt doch keiner. Oder es stehen Sachen rum, die so aussehen, als seien sie gezielt hingestellt worden. Aber andere empfinden das ganz offensichtlich nicht so und die sollen jetzt zu Wort kommen. Meine Kollegin Geli Hensoldt hat mit jungen Menschen in Stuttgart geredet.
Hanna ist 13 und schon ziemlich drin in der Welt der Influencerinnen und Influencer. Ihr Handy hat sie beim Eisessen in der Stuttgarter Innenstadt zwar nicht dabei, aber die Namen der Leute, denen sie auf Instagram und Videoplattformen folgt, hat sie trotzdem gleich parat.
Also ich folge den typischen eigentlich so Julius Boring Live und Emil Bayrak und 24 Tim eigentlich, weil die machen halt coole Videos. Die Videos sind lustig und die sind auch alle so verschieden, also es sind nicht immer die gleichen Videos, die dann kommen.
Die Influencerinnen und Influencer, die Hanna mag, sind alle zwischen 18 und 20 Jahre alt und posten vor allem Geschichten aus ihrem Alltag.
Die bloggen so ein bisschen und sie tun so auch das Leben so mit in TikTok oder so mit reinbauen oder in Instagram und so. Also man erfährt ganz viel vom Leben so von denen auch.
Hannas Cousin, der neben mir auf der Treppe vor dem Eiscafé sitzt, folgt anderen Influencern. Aber auch er findet gut, dass er zumindest ein Stück weit an ihrem Leben teilhaben kann.
Also ich folge Musikern, also in dem Fall sind es bei mir Rapper, weil ich einfach musikbegeistert bin und ich muss sogar sagen, dass ich mir das halt gerne angucke, weil die damit wirklich ausdrücken, was die sind. Also Musik ist ja heutzutage wirklich so ein Lebensstil und finde es einfach interessant, wie die halt leben.
Dass junge Menschen nach Vorbildern suchen, denen sie dann nacheifern, ist kein neues Phänomen, sagt Agnes Wagner, Referentin für Medienbildung bei der Caritas in Stuttgart. Das gab es auch schon in der Offline-Welt.
Also wenn man genau zurück überlegt, hatte man das eben früher in der Bravo oder in anderen Magazinen oder auf MTV und Viva. Und jetzt hat sich das nun mal ins Internet verlagert. Und es ist absolut kein neues Phänomen. Der Unterschied dazu ist, dass wir natürlich durch die sozialen Netzwerke eine ganz andere Beziehungsform haben. Also Jugendliche nehmen häufig an, dass die Influencer in Beziehung zu ihnen treten, was ja auch teilweise stimmt, aber es ist natürlich nicht die gleiche Beziehung, die man zu seinen FreundInnen hat. Das ist ganz schön schwierig, dass Kinder und Jugendliche das begreifen, dass das eben nicht die Freunde sind, sehr viel aus dem Leben preisgeben, sondern eben auch Personen, die damit Geld verdienen möchten.
Ich weiß, dass sie damit Geld verdienen,
sagt Hanna und ergänzt.
Sie haben sehr selbst entschieden, dass sie das machen wollen, um Geld zu verdienen und dann ist es ja auch okay.
Auch die meisten anderen Jugendlichen, die wie Hanna und ihr Cousin in der Sonne sitzen und Eis essen, versichern, dass sie das Geschäftsmodell der Influencer kennen.
Ich finde es eigentlich immer ziemlich sehr offensichtlich, wie die halt Werbung machen.
Das ist ja jetzt eigentlich so modern im Moment und deshalb ist das ja so ein neues Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal.
Ja, man merkt einfach, dass alles irgendwie, da wird Geld rausgeholt. Den folge ich dann aber auch einfach nicht.
Man holt sich da jetzt schon ziemlich viele Inspirationen, sage ich jetzt mal, was man so als nächstes machen könnte in seiner Freizeit zum Beispiel. Also jetzt sind ein paar Freunde von mir jetzt Kartfahren gegangen, weil ein YouTuber dann ein Video darüber gemacht hat und da hatten die da auch Lust drauf. Dann haben die dich das zum Geburtstag gewünscht und dann haben die das halt auch gemacht direkt danach.
Ich habe schon mal gekauft von einer Klamottenmarke von einem Rapper, weil ich es einfach cool fand und die unterstützen wollte. Und es ist ja heute wirklich gang und gäbe, dass die ganzen Musiker irgendwelche Produkte rausbringen. Das geht von Wodka über ein Parfüm oder eigene Klamottenmarken. Aber ich bin da sehr drauf bedacht zu gucken, dass es wirklich auch von Herzen kommt, weil wirklich viele das ja auch ausnutzen quasi und diese Reichweite und es halt auch echt viel Zeug gibt, so was man einfach nicht braucht.
Doch egal, wie informiert die Jugendlichen sich geben, Medienexpertin Agnes Wagner sieht trotzdem eine Gefahr, dass sie instrumentalisiert werden. Sie rät, Fotos und Videos bewusst zu hinterfragen.
Genau zu überlegen, an welchen Stellen wird denn Geld verdient und genau zu wissen, jetzt wird gerade hier Werbung eingeblendet, jetzt werde ich in dem Moment vielleicht manipuliert, das ist ganz schön schwierig, weil ich glaube auch, dass Erwachsene davon nicht gefeit sind vor Manipulation.
In einer aktuellen Umfrage unter Internetnutzern sagt ungefähr jeder und jede Fünfte, ich habe in den vergangenen 12 Monaten mindestens einmal ein bestimmtes Produkt auf den Tipp eines Influencers hin gekauft. Die Frage ist dann, war das eine ernst gemeinte persönliche Empfehlung oder doch bezahlte Werbung? Und war die dann richtig gekennzeichnet? Denn dafür gibt es Regeln. Die stehen im Medienstaatsvertrag und im Telemediengesetz. Und ob Influencer diese Regeln einhalten, wird auch kontrolliert von den Landesmedienanstalten. In Baden-Württemberg liegt die Verantwortung dafür bei 2 von insgesamt 30 Stellen bei der Landesanstalt für Kommunikation. Eine davon hat Valentin Schleifenbaum. Hallo, Herr Schleifenbaum.
Hallo Frau Kaiser.
Ja, zuerst mal die Regeln kurz zusammengefasst. Influencer dürfen ja Werbung machen, aber sie müssen das kennzeichnen. Wie genau?
Das kommt auch ein Stück weit auf die Plattform an, auf der man unterwegs ist. Ist das Ganze ein Video? Ist das ein Podcast? Ist das ein statisches Bild? Da fährt man aber jedenfalls mit den Begriffen Werbung oder Anzeige gleich zu Beginn des Posts ganz gut. Die Einzelheiten sind da noch ein bisschen ausdifferenzierter. Dazu haben wir aber als Landesmedienanstalten einen übersichtlichen Leitfaden gemacht, der alles nochmal darstellt.
Genau, und ob diese Regeln dann eingehalten werden, das müssen Sie überprüfen. Aber Sie sind eben nur für Baden-Württemberg zuständig. Die Frage ist jetzt nur, woher wissen Sie denn überhaupt, welche Männer und Frauen Sie da im Blick behalten müssen?
Ja, das ist eine gute Frage. Für uns beginnt dann ein teilweise sehr aufwendiges Detektivspiel. Vielleicht hat man anhand der Bilder, die gepostet werden, einen bestimmten Ort vor Augen. Vielleicht postet auch jemand mal einen Geburtstagskuchen an die Community und schreibt drunter, heute ist mein 28. Geburtstag, und dann hat man so ein paar Anhaltspunkte, und dann können wir in der Regel mit dem Melderegister versuchen rauszufinden, ob wir diese Person identifizieren können und dann wissen, aha, fällt in unser Zuständigkeitsgebiet, und dann kriegt die von uns Post.
Aber das ist richtige Sisyphus-Arbeit. Also Sie müssen im Prinzip wie Detektive wirklich gucken und haben nur das Melderegister und sonst Quellen wie Zeitungen und sonstiges im Internet.
Genau, das ist der große Unterschied zu unseren anderen Aufsichtstätigkeiten im Bereich Fernsehen oder Radio. In der Online-Welt, wo sich auch jetzt immer professionellere Medien herausbilden, gibt es eben nicht diese Zulassungspflicht und auch keine Anmeldepflicht. Das heißt, man öffnet sich einen Account und der wächst vielleicht, und dann müssen wir einfach schauen, wie wir es rausfinden, wer diese Person ist. Da können wir natürlich nicht alle Accounts, die es in Baden-Württemberg gibt, auf dem Schirm haben. Aber unser Anspruch ist, dass wir die größten im Blick haben. Und da haben wir circa 150 Accounts, die wir da so durchgehen.
Jetzt gibt es ja aber auch bei Instagram zum Beispiel die Stories, also Angebote, die nur 24 Stunden lang sichtbar sind. Fallen die dann runter oder ist es dann Zufall, dass sowas dann entdeckt wird?
Dafür haben wir eine Aufzeichnungsanlage angeschafft, die diese Inhalte für uns mehrere Wochen lang verfügbar macht, sodass wir die noch nachträglich überprüfen können.
Und jetzt sagen wir, Sie haben da was festgestellt, irgendwas ist auffällig. Was machen Sie dann? Also wie geht's weiter?
Es geht in der Regel so weiter, dass wir die Person darauf hinweisen, hier ist uns was aufgefallen, wir bitten hier um Rückmeldung und schicken nochmal unseren Leitfaden und kommen dann in so eine Art Aufsichtsdialog.
Und dann haben Sie die Erfahrung, dass das dann auch geändert wird, oder haben Sie auch die Möglichkeit, Bußgelder oder gar Strafen zu verhängen?
Also in aller Regel machen wir wirklich die Erfahrung, dass sich viele Anbieter auch bedanken, viele Dinge vielleicht auch gar nicht so bekannt waren. Es gibt auch die Möglichkeit für formale Verfahren. Das eine wäre eine Beanstandung und das andere sind Bußgelder. Die gibt es zum einen für Verstöße gegen die Impressumspflicht. Ganz neu aber auch mit dem Medienstaatsvertrag im vergangenen November eingeführt, wurde die Möglichkeit auch der Bußgelder bei Verstößen gegen die Werbevorschriften.
Und um wie viel Geld geht es da dann?
Ja, die Geldsummen, die hängen von der Bedeutung des Falles ab. Der Rahmen ist da sehr hoch, der geht, wenn ich es richtig im Kopf habe, bis 500.000 Euro.
Und können solche Fälle dann auch mal vor Gerichten landen?
Wie jedes behördliche Handeln sind natürlich auch Bescheide in diesem Bereich gerichtlich überprüfbar. Das würde dann je nachdem vorm Verwaltungsgericht oder eben vorm Amtsgericht landen.
Man hört ja auch immer mal wieder von Prozessen. Allerdings habe ich da noch nie wahrgenommen, dass da eine Landesmedienanstalt Anklage erhoben hätte, sondern es ist meistens ein privater Verband, nämlich der Verband Sozialer Wettbewerb. Sehen Sie das als Ergänzung oder kritisch?
Das ist ein Nebeneinander von verschiedenen Ebenen. Wir haben auf der einen Seite das Wettbewerbsrecht, wo sich Teilnehmer desselben Werbemarktes gegenseitig abmahnen können und auch vor Gericht verklagen können. Und auf der anderen Seite stehen eben wir als Medienregulierungsbehörden, die vor allem die Verbraucherinteressen im Blick haben. Und ja, das ist einfach schlichtweg ein Nebeneinander. Was aus unserer Sicht wichtig ist, ist, dass die Spielregeln, wie exakt zu kennzeichnen ist, auf beiden Ebenen gleich sind. Und das ist aktuell nicht immer der Fall, leider.
Und gibt es da eine Aussicht, dass sich das ändert?
Ja, wir haben im Wettbewerbsrecht den Ausblick, dass der Bundesgerichtshof die unterschiedliche Rechtsprechung, die bei ihm gerade vorliegt, in diesem Sommer entscheiden möchte. Und zum anderen ist die Bundesregierung auch tätig geworden und möchte das Wettbewerbsrecht reformieren. Und da erwarten wir Regelungen, die zum kommenden Jahr in Kraft treten sollen.
Das könnte Ihnen Ihre Arbeit dann zumindest ein bisschen leichter machen, denn es ist sowieso schon ganz schön schwierig. Herr Schleifenbaum, ganz herzlichen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Ja, haben gehört, die Kontrolle von Influencern läuft sozusagen nach Wohnort oder Firmensitz über die Landesmedienanstalten. Was passiert aber, wenn jemand auswandert? Zum Beispiel nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort wohnen einige deutsche und auch internationale Influencer und berichten vom scheinbaren Traumleben in der Wüstenstadt. Das ist allerdings nicht die ganze Wahrheit, berichtet Tilo Spanhehl aus dem ARD-Studio Kairo.
Endlose Strände, Wolkenkratzer, Luxus. Die deutsche Influencerin Fiona Erdmann führt durch Dubai.
Und dieses Riesenrad, das ist echt krass.
Videos und Fotos sehen professionell aus. Die Instagrammerin lebt in Dubai und zeigt ihrem überwiegend deutschen Publikum, warum das Land so toll ist.
Guck mal, wie schön das hier ist. So nice. I like. Mit so Springbrunnen und so da hinten.
Sie ist nicht die einzige Influencerin in Dubai. Viele deutsche Instagrammerinnen und Instagrammer hat es in die Emirate gezogen. Zum Beispiel Aziz Jamal Rebai.
Ich kannte alle Land und Leute natürlich nicht, aber ich wollte halt einfach nur irgendwie an einen Ort gehen, wo ich einen Neuanfang wagen kann. Und von Dubai habe ich so viele positive Sachen gehört, dass ich mir dachte, ganz ehrlich, ich möchte auf jeden Fall dorthin.
Er kommt ursprünglich aus Düsseldorf. Jetzt arbeitet Aziz als Fitnesscoach in Dubai. Hat sich hier ein neues Leben aufgebaut. In den Feeds und Stories sieht Dubai wunderschön aus. Das ist gewollt. Die Emirate setzen seit Jahren auf das Influencer-Marketing. So soll Werbung für Luxusurlaub gemacht werden. Und außerdem erscheint die arabische Monarchie als normales und liberales Land, wenn sich deutsche Instagram-Promis beim Einkaufen, Autofahren und am Strand filmen. Wer hier als Influencer arbeiten will, der braucht eine offizielle Lizenz. Die gibt es für umgerechnet rund 3.500 Euro. Aber wer den Vertrag unterschreibt, stimmt zu, die Regierung, wie es offiziell heißt, nicht zu verunglimpfen oder zu verleumden. Im Klartext heißt das, es darf ausschließlich positiv über die Emirate berichtet werden. Von Meinungsfreiheit kann in den Emiraten also kaum die Rede sein. Die digitale Überwachung ist allgegenwärtig, meint Christoph Resch, von Reporter ohne Grenzen.
Das ist etwa seit dem Jahr 2012 so, mit dem damals implementierten Gesetz gegen die Internetkriminalität. Und das trifft professionelle Journalisten und Journalistinnen genauso wie Bürgerjournalisten oder Bloggerinnen. Letzten Endes drohen drakonisch lange Haftstrafen, schon eigentlich bei der geringsten Kritik an der Regierung. Also in Bezug auf die Repression im Internet sind die Emirate wirklich einer der traurigen Vorreiter.
Und Gründe für Kritik an der Regierung gibt es genug. Laut Human Rights Watch lassen die Emirate regelmäßig politische Aktivisten und Aktivistinnen verhaften. Arbeitskräfte, die meist aus Asien kommen, werden wie Sklaven gehalten und Homosexualität ist noch immer strafbar. Aber deutsche Influencer und Influencerinnen konzentrieren sich vor allem auf die Sonnenseiten der arabischen Monarchie. Dafür bekommen sie ein Leben praktisch ohne Steuern. Denn in den Emiraten gibt es weder eine Einkommens-, Körperschafts- noch Unternehmenssteuer. Außerdem lebt es sich recht preiswert, wenn man für etwas Werbung in der Insta-Story umsonst oder sehr günstig in Hotels übernachten und in Restaurants essen kann. Doch all das hat deutschen Instagram-Promis unlängst viel Kritik eingebracht. Sie würden ein viel zu positives Bild zeichnen und hätten sich kaufen lassen, so der Vorwurf in den Medien. Aziz Jamal Rebai, der selbst in Dubai lebt, tritt den Vorwürfen entgegen.
Jeder hat sich das Leben so selbst aufgebaut, der jetzt gerade da ist. Vor allem die Influencer, die ich kenne, haben sich das hart erarbeitet. Und dann soll es dir auch gegönnt sein, da unter der Sonne und unter den Palmen zu leben. Von daher halte ich davon gar nichts.
Fakt ist, den Machthabern in den Emiraten kommen die schönen Bilder gelegen. Instagrammer mit einem großen Publikum haben eine gewisse Verantwortung, meint Christoph Resch von Reporter ohne Grenzen.
Bilder sind nicht nur unschuldig, so schön sie auch sind. Es wird immer das Narrativ eines Staates transportiert und dadurch auch unterstützt. Und das ist im Fall der Emirate eben ein Staat, auf den man äußerst kritisch und mit äußerst wachem Auge schauen sollte.
Momentan scheinen auch einige Influencer wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Ob nur zum Urlaub oder für immer, mal sehen. Das war Geld, Markt, Meinung. Heute dazu, welche Macht Influencer mittlerweile haben und wie sie uns beeinflussen. Und nur wer das weiß, kann darüber nachdenken und es sich bewusst machen, wenn es darum geht, etwas zu kaufen oder auch nicht. Ich bin Jutta Kaiser. Ich hoffe sehr, Sie konnten aus dieser Sendung was für sich mitnehmen. Es gibt sie auch nochmal zum Nachhören, zum Beispiel in der ARD Audiothek oder bei Spotify. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.